mein Herzschlag als Gründer. So, ich freue mich wirklich, dass ihr auch hier das Gemeinschaft hier etabliert habt und den Raum geöffnet für Gott, ja, weil wenn wir ihm entgegentreten, dann tretet er uns entgegen. Es entsteht eine Begegnung mit dem Himmel und er lässt sich gerne einladen. Er lässt sich gerne einladen unter uns und so, ich freue mich wirklich, hier bei euch zu sein. Und ich weiß, man kann Gott einladen in unsere Städte, in unsere Umstände. Er lässt dich gerne einladen, auch hier in Telps. Ist keine Ausnahme. Er lässt dich hier gerne einladen. Und jetzt waren wir viele Jahre auch unterwegs im Dienst und in Gemeindegründung, also ein Gründer zu sein, das ist mein Los im Leben. Ja. Das ist einfach so. Es waren jetzt viele verschiedene Projekte und ich freue mich sehr. Aber ich habe nicht immer so geglaubt, dass da was wird. Ja. Aber eigentlich, dass jemand hat in Bayern mich und meinen Kollegen, der jetzt dann auch Pastor ist, zusammen, wir sind ja mehrere in der Kirche, mehrere Pastoren, und jemand hat uns gefragt, ja, was habt ihr da so richtig gemacht? Warum habt ihr da so Erfolg? Und da kamen viele Leute und so. Und wir können nicht richtig auf diese Frage antworten. Also wir können es nicht antworten. So die einzigste klare Antwort, die ich so habe, das ist, wir waren offen, also einfach offen. Offen für Gott, nicht engstirnig, nicht stur, nicht stolz oder was auch immer, sondern einfach offen und suchen. Und das ist genug. Gott ist da und er begegnet uns. Das ist genug. Und so ist er auch für euch da. Nur so zu meiner Vorstellung, also ich muss ja irgendwie alle Höflichkeit erklären, also Yngvar Arset, Norweger, ganz wichtig. Und ich habe auch nicht nur 5 Kinder, sondern ich habe auch Enkelkinder. Und jetzt ist sogar noch Zwillinge auch unterwegs, noch weitere Enkelkinder und das ist richtig cool. Das mit den Enkeln, das ist richtig cool, muss ich echt zugeben. Und freue mich sehr darüber. Und es war eine Reise mit Gemeindegründung. Ich kann mich erinnern, wo ich eine junge Sprössling war und aus einer Bibelschule kam in Norwegen. Also ich kam in eine Bibelschule sehr jung. Ich war sogar unter 18, als ich zu einer Bibelschule kam. Und zwar ja 18 Jahre Altersgrenze. Also die haben mich angenommen nur durch Gnade. Aber es war sehr prägend für mich und Gott begegnete mich in der Bibelschulzeit. Und ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben dann später geheiratet. Und das war ungefähr so in dieser Zeit, 89 kam ich in die Bibelschule, 99. Also ihr wisst ja, der Mauerfall und das Ganze. Und wir waren überall in Osteuropa. Und wir waren 100% überzeugt, dass wir irgendwo für Gott wirken sollten in Osteuropa. Das war der Plan. Aber über Umwege bin ich doch in Bayern gelandet. Ich weiß, ich kann es nicht erklären, es war nicht mein Ziel, mein Plan, aber so kam das völlig anders, wie ich dachte. Zuerst ein Jahr in Ungarn wohnte ich, aber dann nach Bayern, wo wir eine Gemeindegründung leitete in Donauwörth, nördlich von Augsburg. Und dann war es für eine kurze Zeit zurück nach Norwegen und das haben wir aber mächtig bereut und haben lang aufrichtig Gott gesucht, wie geht es dann zurück ins Deutschsprachige. Und wir haben so eine Spionreise gemacht und haben dann verschiedene Angebote bekommen, dort können wir hin und dort können wir hin. Und dann war dann dieses eine Idee von einem Kollege auch in Augsburg, schaut euch Allgäu an. Da ist ja so mit Freikirchenbrillen nichts los. Und wir sind einen Tag im Gebet und Fasten nach Füssen gegangen. Und es war ein merkwürdiges Erlebnis. Die waren einfach da und wir wussten, dass wir wussten, dass wir wussten, dass wir wussten. Aber wir wussten es einfach. Und das hier ist richtig. Und dann haben wir alles verlassen und wir sind nach Füssen gezogen, ohne einen Mensch zu kennen. Und das ist jetzt 25 Jahre her. Und wir haben die Gemeinde etabliert, ungefähr so wie wir jetzt beisammen sind. Nach einer gewissen Zeit hat sich ein Hauskreis und dann so eine Runde wie hier ergeben. Dann hat sich aber eine Art Multiplikation ergeben. Ich habe einen Freund gewinnen nach 6 Jahren, dann ist er nach Füssen gezogen, einen Kollegen. Und ich widmete mich einer anderen Gemeindegründung. Und so, obwohl wir in Füssen wohnen, dann haben wir in Markt Oberdorf eine Initiative ergriffen und danach in Immenstadt. Und danach kam eine neue Initiative in Kaufbeuren. Und dann war der Ball schon am Rollen. Und dann kam eine Gemeindeinitiative in Peiting, Schongau-Peiting und später in Kempten. Und dann eine Gruppe hat sich ergeben in Oberstdorf und in Sonthofen. Und dann haben wir eine Zeit lang aktives Arbeit gehabt in Reutte. Erwin ist hier dabei, weißt du, eine echte Reutner. Und dann hat sich noch mehr Multiplikation ergeben. Aber alles ist eigentlich entstanden aus der Offenheit. Es ist nicht so, dass wir irgendwie so was Besonderes gemacht haben. Also sei offen, Leute. Weil ihr müsst denken, die Bibel erzählt uns, er ist der Anfänger, aber auch der Vollender unseres Glaubens. Und er wirkt auf uns ein und er lässt uns mehr sehen, wenn wir das vertragen. Er lässt uns mehr glauben. Er schenkt uns diese Ambition, den Frieden und den Glauben ins Herzen hinein, wenn er meint, wir vertragen es. Ja, eigentlich schon. So, deswegen würde ich nochmals einfach sprechen dafür, dass wir ein offenes Herzen haben. Immer ein offenes Herzen. Und dann hat sich noch mehr multipliziert. Dann ist dann zum Beispiel auch einige Iraner zum Glauben gekommen. Und es entstand so eine Gruppe in Reutte. Dann sind sie alle aber nach Innsbruck gezogen. Jetzt haben wir eine Versammlung, persische Versammlung in Innsbruck. Jesushaus in Innsbruck, persisch in den Räumen von Every Nation. Und da kommen vielleicht 30, 40 Leute, ja, wirklich, aber alles persisch. Dann während Corona hat sich diese Gruppe multipliziert zu einer Gruppe in Wien, gleich ums Eck, aber alles online, alles online, aber auch persisch. Und ich war dort und zwar 50 Leute im Gottesdienst, ja, aber alles persisch. So, und jetzt später ist dann andere Gemeindeinitiativen entstanden und Gemeinden haben sozusagen angedockt, weil es eine Kraft ist in das Netzwerk, in das Miteinander. Das ist Diensterfahrung Nummer eins nach 30 Jahren. Alleine ist das Leben echt schwer. Hast du gute Vertraute, gute Freunde, gute Verbündete, ist es viel leichter. Glaub mir, Gemeinschaft und Vernetzung, das ist gut. Und so ist dann die Gemeinde in Garmisch-Partenkirchen dazugekommen eine Gemeinde ich bin jetzt in einer Gemeindeleitung in Wangen im Westallgäu und in Bad Tölz. Nicht um wirklich. Mein Auto hat 401.000 Kilometer. Nur um das zu erklären. Noch weitere Initiativen sind auch am Laufen. Und dann ist eine Bibelschule entstanden in Füssen. Jetzt haben wir 120 Vollzeitstudenten. Ja. Aber es war eine Reise und es hat 25 Jahre gebraucht. Und wir im Gemeindeleben, selbstständig, Gott wirkt immer. Wir haben oft, sagen wir mal, wir machen eine Evangelisation. Und dann haben wir riesen Erwartungen. Jetzt haben wir den Stadtsaal und wir haben irgendwas. Und wir haben riesen Erwartungen zu einem Wochenende. Aber meistens ist die Erwartungen, die ein bisschen überschätzt, oft zu Dingen, die sehr kurzfristig sind. Also wir überschätzen oft, was Gott machen kann an einem Wochenende, aber wir unterschätzen, was Gott machen kann, wenn du Gott 25 Jahre deines Lebens gibst. Und ich bin jetzt richtig, richtig happy, was Gott alles getan hat. Und genau, aber das ist unsere Story und das war einfach nur eine Werbung. Denkt immer daran, wie wertvoll es ist, stark vernetzt zu sein. Freunde und Verbündete, das braucht man und dann überträgt es eine Kraft. Und in Österreich haben wir FCGÖ, jetzt nimmer, jetzt heißt ja BPF. Jetzt heißt BPF, aber es ist eine Bewegung in Österreich. Jetzt gibt es ja 100 Kirchen inzwischen in BPF und das ist ja richtig toll. Das ist absolut eine Bewegung nach vorne. Und Neugründungen und Jesus lässt sich gerne, gerne einladen. Also ich bin ja so Gemeindekind und ich war immer in der Kirche. Also ich habe unzählige Kinderstunden erlebt. Und als Kind hat man immer eine Bibelstelle zitiert. Also das ist so völlig eingeprägt. Ja. Und ihr kennt ja diese Bibelstelle, wo zwei oder drei versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und man kennt, okay, und ich habe als Kind immer gedacht, klar, er ist immer da. Er ist irgendwie hinterm Vorhang oder irgendwo, er ist immer da. Er ist immer da, das wissen wir. Aber diese Bibelstelle ist nicht so, wie wir es denken. Es ist keine schwache Bibelstelle. Es ist eine starke Bibelstelle, die sagt, wenn wir uns versammeln im Glauben, wenn wir uns versammeln im Glauben, dann manifestiert er sich unter uns. So Gott segne euch, dass ihr hier seid heute, dass ihr im Gottesdienst seid, weil er begegnet uns. Wir treten ihm entgegen, er treten uns entgegen und es entsteht diese Begegnung, diese übernatürliche Begegnung vom Himmel her. Und diese Begegnung mit Gott, die hat immer den Unterschied gemacht im Leben. Daraus ist eigentlich alles entstanden, diese fantastischen Begegnungen mit Gott. Und ich werde probieren, so eine Geschichte zu erzählen von meinem Leben. Also das ist einen langen Zeugnispredigt. Also, aber ich werde schnell reden. Ja. Also ich will nicht lang reden, aber irgendwie seid ihr fit, oder? Ich muss vielleicht einen Schluck trinken. Kann ich davon? Ich glaube, ich brauche es dringend. Und zwar, das Zeugnis, was ich jetzt probieren werde zu erzählen, das ist relevant für jeden von euch. Und deswegen will ich einfach jetzt nur persönlich erzählen, nicht nur über das Arbeit oder so. Aber es ist ein Zeugnis, der uns zeigt auch, dass Dinge können passieren auch in unserer Schwäche. Unsere Offenheit ist wichtig. Es können Dinge passieren. Und kann Dinge passieren bei mir in meiner Schwäche, dann können auf jeden Fall Dinge passieren bei dir. Ganz sicher. Und vor vielen Jahren her, dann war ich, ich war zuerst in Donauwörth und dann in Norwegen eine kurze Zeit und dann kam ich dann nach Füssen. Vor 25 Jahren. Aber in die Zeit, wo ich in Norwegen war, dann bin ich sehr, sehr krank geworden. Und ich war sehr, sehr verwirrt. Warum bin ich krank geworden? Also man muss sich denken, ich war dann eine Jugendliche, der Feuerprediger. Wir haben für Kranke gebetet und missioniert und waren eifrig wie sonst was. Und dann werde ich richtig, richtig krank. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Und nachhinein habe ich entdeckt auch, dass ziemlich viele Menschen, wenn nicht alle, haben solche Dinge im Leben erlebt, die man wirklich nicht so erklären kann. Und ich will probieren, eine Antwort zu geben auf diese Warum-Fragen. Vielleicht hast du solche Warum-Fragen in deinem Leben in irgendeiner Weise, warum das denn? Und ich war hier ordentlich krank und ich war echt verwirrt und war frustriert. Warum ist das hier passiert? Und Warum? Und dann stellte sich heraus, dass ich habe eine Krankheit oder hatte eine Krankheit bekommen, das nennt sich Multiple Sklerose. Also das ist so eine Lähmung, also in den Beinen und ich war sehr ernst krank, wirklich sehr ernst krank. Und dann muss ich selbstständig Gott suchen, ja, weil ich war jetzt echt durcheinander. Und das war nicht auf meinem Programm. Und wo ich wirklich Gott suchte, dann begegnete Gott mich ganz, ganz stark durch eine Bibelstelle, die steht in Lukas Kapitel 13. Und diese Bibelstelle werde ich probieren zu erklären. Und das ist eine interessante Bibelstelle, die ich nicht richtig verstehen könnte zuerst. Und ich werde, okay, ich lese vor, aber ich probiere es einfach nur so auf die Schnelle zu erklären. Und ich habe diese Bibelstelle entdeckt, also wo ich so krank war. Und dann steht Folgendes hier in dieser Bibelstelle, Vers 1: Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Alter umbringen, die Pilatus am Alter umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit den Opfertieren vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, dass diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil sie so Erschreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Also hier sind zwei Jünger oder was es ist, zu Jesus gekommen. Und sie hatten eine Frage. Sie fragten Jesus, warum ist das passiert? Und dann erzählten sie Jesus diese Geschichte, also Galiläa auf dem Weg zum Tempel. Es war ungefähr wie Christen auf dem Weg zu Gottesdienst. Die waren mit Opfertieren, ja. Also die waren Galiläa auf dem Weg zum Tempel, um Opfertiere zu bringen. Und die sind am falschen Ort, zum falschen Moment. Sie werden überrannt von Soldaten, enden in einem Massaker. Und das ist eine Weise, dass das Blut der Opfertiere sie vermischt mit ihrem Blut. Also in jüdische Perspektive Gräueltat. Warum ist das passiert? Waren sie böse? Waren sie egoistisch? Das wollten sie eigentlich hören. So eine Erklärung wollten sie eigentlich hören. Aber Jesus schimpft sie nur und sagt, war ja nicht so zu denken. Und jetzt war ich noch verwirrter, wo ich dieses entdeckte. Und dann gibt es ein zweites Beispiel danach. Ab Vers 4 gibt es so ein Beispiel. Oder denkt ihr, dass jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloach dem Tod fanden, meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die allen anderen Einwohner in Jerusalem? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und hier gibt es noch ein Beispiel, was die Jesus dann bringen. Und zwar, ihr kennt vielleicht diese Geschichte in der Bibel von den Damm Siloach. Also ein Damm Siloach, so der erste von, keine Ahnung warum, aber ein Engel rührte das Wasser und der erste, der ins Wasser kam, wurde geheilt. Heißt die Geschichte. Und deswegen, aufgrund dieser Tatsache in Jerusalem, Stadt Jerusalem, deswegen um diesen Damm Siloach, also das Viertel drumherum. Man muss sich denken, alles da drumherum sammelte sich alles Kranke. Es war Krankenhaus, Seniorenheim, Pflegeheim, Behinderteneinrichtung auf einmal in Jerusalem. Um diesen Damm rum. Und an diesem Ort, mit benachteiligten, behinderten und kranken Menschen fällt ein Turm um und tötet 18 Behinderte wahrscheinlich. 18. Und waren sie größer Sünder? Warum waren sie? Warum ist es passiert? Warum, warum, warum? Und Jesus schimpft noch einmal und sagt, wagt ja nicht so zu denken, sonst widerfährt euch das Gleiche. Und ich musste lernen aus diesen zwei Bibelstellen, es ist uns nicht gegeben, alles zu erklären. Wir müssen nicht probieren, alles zu erklären. Wir müssen nicht alles, wir müssen Dinge stehen lassen. Das ist ein kleines bisschen wichtig, was ich euch jetzt sage. Du musst Dinge stehen lassen. Du kannst nicht probieren, alles zu erklären. Und das ist eine menschliche Thema. Ihr wisst ja, die Ursünde von Adam und Eva, was haben sie? Sie haben gegessen von dem Baum des Kenntnis von Recht und also zu wissen wollen, alles zu verstehen. Alles zu verstehen, das ist die Ursünde. Das ist die Ursünde. Einmal, wo ich jugendlich war, war ich auf so einer Missionsreise in Osteuropa. Das ist wirklich echt lange her. Vielleicht 1990 oder sowas. Und dann hörte ich, dass in Budapest, wo ich damals war, war so eine Konferenz. Und wir waren ja dort zum Missionieren. Wir dachten, okay, wir haben Zeit, dann gehen wir auch zum Konferenz. Das ist ja immer gut. Und wir gingen dorthin und dort war ein Sprecher, der etwas lehrte. Und er hat Folgendes gelehrt. Er war aus England, ich sage nicht, wie er heißt, er war nicht so bekannt, keine Ahnung. Aber okay, das war... und er hat Folgendes gelernt. Er hat einen Heft geschrieben, ein kleines Büchlein, ein Heft. Und das Heft war wie ein Wikipedia, wie ein Lexikon. Und es war dann alphabetisch gelistet. Auf einer Seite in diesem Heft gab es absolut alle Krankheiten, denen du dich vorstellen kannst. Also von A bis Z. Und dann konntest du in der Mitte des Heftes das Heft umdrehen. Und dann war die andere Seite von dem Heft alle Sünden aufgelistet, die du dich vorstellen kannst. Von A bis Z. Und dann könntest du sozusagen aufschlagen, du hast die und die Sünde getan, dann wirst du die und die Krankheit bekommen. Umgedreht, du hast die und die Krankheit, dann hast du die und die Sünde getan. Und überall, wenn ich das hier erzähle, dann, die Leute gucken dann, was ist das denn? Und gucken dann echt komisch. Und freilich, das ist richtig, richtig komisch, was er gelehrt hat. Es war nicht gut. Es war nicht gut, überhaupt nicht gut. Aber ihr würdet nicht glauben, wie viele Menschen sich diese Gedanken im Kopf machen. Weißt du, warum habe ich da eine Autopanne? Oh, ich habe vergessen, Kerzen am Friedhof von Oma zu zünden. Weißt du, die probieren, Schlussfolgerungen zu ziehen, Erklärungen zu machen. Alles zu verstehen. Und dieses legen wir beiseite. Probiert nicht alles zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß, es ist herausfordernd, vielleicht ist es anders in Praxis, aber jetzt hast du das von mir gehört. Und das ziemlich deutlich, glaube ich. Okay. Jetzt muss ich weiterkommen in meiner Story. Okay, ich habe jetzt dieses gelesen, wie Jesus schimpft, wagt ja nicht so zu denken, sonst widerfährt euch das Gleiche. Und ich habe verstanden, okay, ich will nicht probieren, alles zu verstehen, alles zu erklären. Und wenn du in deiner Bibel liest, dann hat einige Bibeln Überschriften. Und in den meisten Bibeln gibt es hier eine neue Überschrift. Und man denkt jetzt in Vers 6, dass jetzt eine neue Geschichte kommt. Weißt, hier kommt, es heißt es, dann erzählt er das Gleichnis von unfruchtbaren Feigenbaum. Und du denkst, ja, eine neue Geschichte von Jesus, ein neues Gleichnis. Aber wenn du genau guckst, dann ist es Jesu direkte Antwort auf diese Frage. Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Und jetzt schauen wir uns diesen Gleichnis von Feigenbaum an. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen, doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Frucht trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon 3 Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Frucht trägt, und finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn doch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Und hier ist dann, das ist Jesus, oder? Das ist richtig Jesus. Also bei mir, aber auch bei dir. Er ist ziemlich geduldig. Noch ein Jahr, ich werde umgraben. Ich bleibe an ihm dran, Ich werde umgraben, ich werde düngen. Bleibt an uns dran. Ja. Aber diese Geschichte ist eine merkwürdige Geschichte. Stell dir vor, da ist so ein Weinberg. Wo ist dann der Weingegend hin in Österreich? So? Oder ist es überall ein bisschen? Ja, ja, Niederösterreich, ja, genau. Aber ihr seht ja oft, sieht diesen Weinberg in so Hänge und so. Wirklich, echt toll. Also wirklich tolle Landwirtschaft. Und du hast diesen großen Wein. Garten. Mitten in diesem Weingarten steht ein Feigebaum. Die Weinstöcke, die tragen Trauben. Der Feigebaum mitten im selben Weingarten trägt kein Frucht. Er hat dieselbe Sonne, er hat dasselbe Humus, er hat dasselbe Regen, er hat dieselben Bedingungen. Der Feigebaum trägt kein Frucht, die Weinreben tragen Frucht. Und durch diese Bibelstelle, wo ich so krank war, dann empfand ich, wie Gott mich begegnete durch diese Bibelstelle. Weil wir neigen dazu, uns zu vergleichen. Das ist etwas Menschliches. Und der Feigebaum, der neigt auch dazu, wahrscheinlich. Ich denke, der Feigebaum dachte, na, ich bin ja kein Weinstock, kein Wein, also... Von mir brauchst du nichts erwarten. Ich bin ein krummer Feigebaum. Ich bin anders. Und es ist ganz viele Menschen, ganz viele Christen, sie bringen Gott ihren Entschuldigungen. Sie sagen, ich bin jetzt anders. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Ich habe jetzt Krebs, jetzt erwartet Gott nichts mehr von mir. Und wir bringen die ganze Zeit Gott unsere Erklärungen und unsere Entschuldigungen. Aber das ist nicht so gut. Gott ist sehr geduldig und er wartet auf uns. Und das war auch meine Begegnung mit dem Wort Gottes in diesen Situationen, wo ich wirklich krank war. Ich sah in dieser Bibelstelle oder in diese Bibelstellen, dass ich nichts erklären muss. Ich muss nur die Frucht tragen, die Gott von mir erwartet. Meine Gesundheit, meine Umstände, das ist sein Problem. Das ist sein. Und ich entschied mich, als ich richtig krank war, richtig ordentlich krank war, meinen Job zu kündigen. Also ich hatte ja dann eine ganz tolle Arbeitsstelle in Norwegen eine Zeit lang gehabt und habe mich entschieden, nach Füssen zu ziehen für Mission, für Gemeindegründung und so weiter. Und das tat ich, als ich krank war. Und das ist jetzt 25 Jahre her und es ist jetzt 12 Kirchen und 6 Startup Church jetzt gerade in unserem Netzwerk. Und das ist alles entstanden. Eigentlich seitdem ich krank wurde. Aber ich habe mich entschieden, zu tun, was ich kann und seinen Willen zu suchen. Und seitdem kümmert er sich um meine Gesundheit. So ist eigentlich auch dieses Zeugnis ein Aufruf für uns alle. Stellt nicht diese Bedingungen an Gott zuerst. Gott, wenn ich kein Migräne mehr habe, dann werde ich dich aber dienen, dann werde ich Hauskreis machen. Sondern andersrum, suchet, und die meisten wissen eigentlich auch, was Gott eigentlich von uns erwartet oder was wir tun können oder das ist meine Bedingungen, meine Möglichkeiten. Wir wissen das oft, wenn wir zur Ruhe kommen. Das muss nicht irgendwie ein Prediger hier von vorne sagen, sondern wir wissen das oft. So, dieses Zeugnis, was ich jetzt erzähle, Das ist ein Zeugnis über das Evangelium, weil warte mal, ich will nur einen Satz zitieren. Also, ich wollte sagen, nicht probieren, alle Dinge zu erklären. Dann habe ich auch gesagt, nicht vergleichen, nicht vergleichen mit anderen. Und das Dritte, was ich jetzt auch uns sagen möchte, wie gehst du mit deinen Situationen um? Wie gehst du hin? Entscheidet alles, was daraus wird. Weil wenn wir manchmal geprüft werden, dann, wenn wir alleine sind, dann können wir in die Höhle kriechen, ja? Dann werden wir deprimiert, dann tun wir Sünde. Habt ihr das gewusst? Also ich war zumindest so. Ich hatte Herausforderungen und es gerechtfertigte meine Sünde. Manchmal so, es ist oft so und man resigniert. Aber wo du hingehst mit den Themen und Dingen, die du in deinem Leben erlebst, das entscheidet alles. Jesus kann Dünger machen aus jeder Scheiße, muss ich sagen. Das ist der Sieg des Evangeliums. Und in einer Bibelstelle, ich lese nur kurz vor, in Römer Kapitel 8 heißt es, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Mehr als Sieger, heißt es auch in einer anderen Bibelübersetzung. Und die Frage ist nicht, was du erlebst, sondern die Frage ist, wohin gehst du mit das, was du erlebst? Wohin gehst du mit den Dingen? Und Gott baut, also ich gerechtfertige nichts, was wir von Mist erleben. Mist ist und bleibt Mist, sagen wir so. Egal, ob du Dinge erlebst in deinem Leben, die du... manchmal können uns Dinge widerfahren, wir können Fehler machen. Wir alle wissen es, wir können sündigen. Wir können Fehler machen. Manchmal erleben wir Dinge im Leben, wo andere sich versündigen. Ich habe es auch erlebt. Jemand hat mir Dinge angetan. Manchmal können wir Dinge erleben im Leben, wofür wir keinerlei Erklärung haben. Keinerlei Erklärung haben. Absolut keinerlei Erklärung. Und ich will sagen, das Entscheidende ist, wohin gehst du mit den Dingen in deinem Leben? Wohin gehst du? Wendest du dir Gott zu oder wendest du dir Gott ab? Und er macht den Sieg des Evangeliums. Er macht eine Entwicklung, ein Wachstum in unserem Leben, egal was das ist, was wir durchgehen. Wichtig ist es, dass wir immer wieder uns Gott zuwenden. Und dann laden wir ihn ein in unser Leben und er wächst und er entwickelt sich. Und wir wachsen. Wir werden bewährt. Wir werden stark in seiner Gnade. Unsere Glauben wächst, unsere Offenbarung wächst. Und er gewinnt Raum unter uns. So, ich hoffe, du hast dieses Zeugnis verstanden. Aber aus dieser Begegnung, die ich hatte, durch diese Bibelstelle, ist alles entstanden eigentlich, was bis heute gekommen ist im Leben. Jetzt versammeln wir fast 1000 Leute, ja, in unsere Kirchen. Einmal im Jahr haben wir so einen gemeinsamen Gottesdienst und wir könnten theoretisch fast 1000 Leute sein. Das ist ganz toll. Und es ist einfach entstanden, durch diese Offenheit, es ist entstanden durch diese Begegnung mit dieser Bibelstelle, die ich probiert habe, heute zu erklären. Diese Bibelstelle wurde einen Wandel in meinem Leben und ich bete, dass auch diese Bibelstelle dich begegnest. Ich muss kurz aufatmen, ich könnte noch was sagen, aber kann ich kurz beten und dann sage ich noch was und dann schließen wir ab, okay? Nein, das ist so. Das sagst du am Prediger nicht. Nein, ich will nicht so viel reden. Ich will, dass wir Gott begegnen. Ich will, dass du Gott begegnest. Und deswegen, ich will kurz beten und dann... Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du mich begegnetest. Aber du möchtest auch jeden von uns begegnen. Und wir haben hier in House of Blessing, wir haben einen Raum geschaffen für dich. Wir haben hier einen Freiraum für dich geschaffen. Und wir sagen, Heiliger Geist, wenn du wirken möchtest, hier hast du freie Hand. Dein Wort wollen wir totale Freiraum geben. Wir wollen entdecken und gehorchen. Wir wollen die Fülle deiner Gnade, die Fülle des Evangeliums hier in Telfs begrüßen. Wir wollen Raum schaffen, Jesus. Und ich preise dich. Und so treten wir vor dir mit ein offenes Herzen, Jesus. Und ich möchte jetzt zuerst beten für uns alle, dass du uns begegnest. Auch da, wo wir diese Fragen haben. Warum? Warum das denn? Warum so? Danke, dass wir ehrlich sein dürfen. Es ist eine Grundlage für ein gesundes und ein geistliches Leben. Ehrlich zu sein, wahre Menschen vor ein wahrer Gott. Ich preise dich, Jesus. Danke, dass du uns begegnest in unserer Ehrlichkeit, in unserer Offenheit. Und so bete ich für uns, dass wir uns nicht vergleichen. Und ich bete für uns alle, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Möglichkeiten sehen und nicht unsere Schwierigkeiten. So laden wir dich ein in unser Leben, in unsere Umstände, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du Frucht trägst. Du machst vollkommene Dinge durch unvollkommene Werkzeuge. Du lässt dich gerne einladen, auch hier in Telfs. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Ich segne uns alle in Jesu Namen. Begegne uns, Jesus. Amen, Jesus, ich preise dich.